Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als Predigttext habe ich für heute den 46. Psalm, die Verse 2 bis 8 herausgesucht. Dort heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senkten. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Nun, liebe Schwestern und Brüder, es kommt selten vor, dass ein Psalm der Predigttext ist. In den normalen allgemeinen Reihen kommt er nicht vor. Aber wir haben heute den Reformationssonntag und gerade der 46. Psalm war Ausgangspunkt und Inspiration für Martin Luther, ein Lied zu dichten, das wir kennen als das große Trutzlied der Reformation, der evangelischen Bewegung. Aus Gott ist unsere Zuversicht und Stärke wurde eine feste Burg. Sozusagen die evangelische Nationalhymne, mit der Martin Luther sich ein deutliches Denkmal für die Zukunft der, insbesondere seiner Kirche, geschaffen hat. Und deswegen möchte ich jetzt an diesem Reformationssonntag noch mal ganz ausführlich auf diese Person Martin Luther eingehen. Schließlich haben wir die letzten 10 Jahre ja nichts von ihm gehört. Stimmt. Hört denn nie auf, 10 Jahre lang? Erinnert ihr euch noch, wie es losging? Luther und das Bekenntnis im Jahr 2009, obwohl es noch Johannes Calvin war, der das erste Bekenntnis seiner Kirche, zukünftigen Kirche, geschrieben hat. 2010, Luther und die Bildung. Ja, meint ihr denn, ich war jemals ein Blödmann? Bildung ist niemals falsch. Gab's früher, gibt's hinterher. Ja, jede Erfindung, jeder Gedanke wurde plötzlich mit mir in Verbindung gebracht. 2011. Luther und die Freiheit. Braucht denn da ein ganzes Jahr dazu, um eine kleine Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen zu lesen? Naja, ein halbes vielleicht, um sie zu verstehen. 2012. Luther und die Musik. Ja, das hat mir schon gefallen. Weil ich ja auch gern musiziert habe mit meiner Laute, mit meinem Regal. Das war kein Behältnis, sondern eine kleine Art Orgel mit Zungenbalg zum Tragen. Und natürlich, weil ich gemerkt habe, nicht, weil ich es erfunden habe, sondern weil ich mich erinnert habe an das Wort des heiligen Augustinus: Wer singt, betet doppelt. Dass das Wort Gottes mit der Musik viel, viel tiefer in die Herzen getragen wird. 2013. Luther und die Toleranz. Wenn mir irgendjemand unter euch unterstellen würde, ich wäre jemals tolerant gewesen, dann irrt er sich. Denn Toleranz heißt ja alles ertragen, alles aushalten, alles mitnehmen, niemals richtig Stellung beziehen. Und das kann mir doch, weiß Gott, keiner nachsagen. 2014. Luther und die Politik. Der Politik habe ich niemals gemacht, das war nicht meine Aufgabe. Aber die Politik, die Herrscher der damaligen Zeit, sie haben sich auf meine Gedanken eingelassen, auf mein Anliegen zurückzukehren zum Wort Gottes und sich nicht einer fiktiven Autorität zu unterstellen. 2015. Luther, schon wieder. Bild und Bibel. Ja, das kommt mir dann schon sehr entgegen. Denn die alte Kirche hat sich im Lauf der Zeit von der Bibel, vom Wort entfernt, sie in den Hintergrund gerückt, dafür aber Bilder herumgezeichnet, Bilder vermittelt. Schöne Bilder teilweise, aber auch Bilder von Angst, Bilder von Ohnmacht, Bilder von Vergeblichkeit. Und aus diesen Bildern wieder herauszukommen und das Wort Gottes in den Vordergrund zu stellen, das war immer mein Anliegen. 2016. Luther und die eine Welt. Haben wir denn zwei? Also, mit meinen Gedanken, mit meinem Anliegen hat das eigentlich wenig zu tun. Nicht, dass ich heutzutage nach so vielen Jahren unterstützen würde, aber das war doch 1517 oder 1540 kein Thema. Die Welt war da. Sie war Gottes Schöpfung. Wir hatten sie zu bebauen und zu bewahren und wir waren von ihr abhängig. Was sie uns schenkte, konnten wir essen. Ein ganzes Jahr Luther und die eine Welt, ich weiß nicht. Und jetzt das ganze Jahr hindurch bis zum 31. Oktober. Luther vorne, Luther Roll hinten, Luther Püppchen da, Luther Streichhölzer, alles was es gibt. Na gut, es gab ja auch Gutes. Es gab die gemeinsamen Gottesdienste, es gab ein Fest, das nicht mehr sozusagen das nationale Stärkefest der Deutschen war, wo sie mich zur Galionsfigur machten. Es war nicht das Fest der Trennung. Es war nicht das, was es oft in der Vergangenheit war, sondern ein Fest des Aufeinanderzugehens, der Versöhnung. Noch nie hat ein Papst so viele ökumenische Gottesdienste gefeiert, wie durch Europa mit Evangelischen, mit Lutheranern. Aber jetzt, bitteschön, muss auch gut sein. Ach übrigens, Auslöser, wenn ihr euch erinnert, waren meine 95 Thesen. Die kommen in diesen 10 Jahren eigentlich gar nicht großartig vor. Jeder Mensch ist ein bisschen eigen. Ich gestehe, ich bin es auch. Und wenn man einen Menschen feiert, dann freut er sich. Aber war es denn ich als Person, die es zu feiern galt? Oder war es die Kirche, die sich selbst beweihräuchern sollte? Manchmal hatte ich den Eindruck, schwer. Wurden ja sogar neue Berufsbezeichnungen erfunden. Für ehemalige Bischöfinnen gab es dann die Lutherbotschafterin. Aber eigentlich, im Kern betrachtet, sind nach meiner Auffassung zu wenig die Inhalte. Das, was eigentlich mit den 95 Thesen seinen Anfang genommen hat, in diesen letzten 10 Jahren ins Bewusstsein der Menschen gedrungen. Was bleibt denn von den 10 Jahren? Ich habe schwer den Eindruck, da blickt man zurück, sagt, toll, was wir alles auf die Beine gestellt haben. Wie viele Ereignisse und wie viele Events. Wenn ich mich jetzt wieder in mein kleines Kämmerchen in der Schlosskirche zu Wittenberg zurückziehe, frage ich mich 2 Dinge. Erstens, worüber wollen denn die Evangelischen im nächsten Jahr überhaupt reden? Ich bin nicht mehr Thema. Und zweitens, was ist denn von dem, was ich wollte, ins Bewusstsein gedrungen? Was hat sich in der Kirche, und damit meine ich nicht nur die evangelisch-lutherische, sondern die Fülle der Kirchen in der großen Kirche Jesu Christi verändert? Ist das Aufeinanderzugehen nur ein Akt der Political Correctness gewesen, weil es jetzt gerade mal dran war? Und wenn der große Vorhang des Jubiläums fällt, geht's weiter mit Business as usual? Haben wir eine Aufbruchsbewegung entfacht? Ist neues Leben in die Kirche gekommen? Ist der Glaube lebendiger geworden? Ist der Blick auf die Heilige Schrift deutlicher und klarer geworden? Ich glaube, ich werde die nächsten 500 Jahre in meinem kleinen Kämmerchen das Ganze analysieren und feststellen. Naja, viel, viel, viel Rauch um relativ wenig. Naja. Was soll man jetzt dazu sagen? Ich kann mir ja als lutherischer Theologe nicht erlauben, dem großen Reformator zu widersprechen, auch wenn ich ihn im Moment buchstäblich in meinen Armen halte. Nicht nur von seiner Theologie her im Herzen trage und manchmal auch den gleichen Ärger verspüre über Strukturen, wie er es damals getan hat. 500 Jahre sind rum, 10 Jahre Feiern ist rum, Bilanz folgt. Aber mein lieber Herr Luther, ich wollte eigentlich über den 46. Psalm predigen und wollte mir nicht Ihren Sermon der Vergeblichkeit großer Jubiläen anhören. Schließlich die feste Burg, die Sie geschrieben und gedichtet haben aufgrund des 46. Psalms, ist unser Lied, ist Ihr Lied. Denn Stärke und Zuversicht brauchen wir. Und große Nöte, die treffen im Großen und im Kleinen die Menschen durch alle Jahrhunderte hindurch. Auch wir lieben und bleiben davor nicht verschont. Ein Lied haben Sie gedichtet, ein Trostlied ist es eigentlich, ein Bußlied, ein hoffnungsmachendes Lied, kein Kampflied. Ein lebendiges Lied, aber was habt ihr denn draus gemacht? Schaut mal im Gesangbuch nach, Nummer 362. Da gibt es 2 Sätze drin. Der erste, der obere, der ist direkt von mir.
Ah ja.
Der ist in halben Noten geschrieben. Die Rhythmik ist ein bisschen schwierig und von Anfang an anscheinend ist der Gemeinde, die ich ja zum Singen bringen wollte, immer an einer bestimmten Stelle, an einer Synkope, die Luft ausgegangen. Und dann kam die weiße Salbe des Glättens. Das ist die zweite Melodie. Die nimmt die rhythmisch schwierigen Stellen heraus. Und dann ist im Lauf der Jahrhunderte das Lied immer langsamer geworden. Der Schwung war draußen. Und so wie alles, was mal einen guten und lebendigen und fröhlichen Anfang hat, im Lauf der Zeit sich abschleift, langsamer und träger wird, so wurde auch mein Trostlied ein Träglied. Und weil es so langsam wurde, konnte irgendwann keiner die Synkope mehr singen. Kam ein Atemzeichen rein. Und da holen wir dann immer ganz tief Luft. Aber was mit diesem Lied widerfahren ist, ist auch ein Stück Analyse über 500 Jahre meiner Kirche. Immer wieder ist sie langsam geworden, immer wieder ist sie erstarrt. Aber Gott sei Dank lebt sie ja nicht aus der Erinnerung an irgendwelche Reformatoren, auch wenn sie Martin Luther heißen und gerade zu euch sprechen, sondern sie lebt davon, dass es auch immer wieder Zeiten gibt, wo der Heilige Geist frischen Wind hineinbläst, wo Menschen sich begeistern können für den Glauben, wo Menschen sich begeistern können für das Wort Gottes, wo Schwung und Auftrieb und Aufbruch wieder seinen Platz hat. Und deswegen denke ich, wenn ich mich jetzt hier zurücklehne und zurücklege, zurückgehe nach Wittenberg, in die Stadt der Reformation, in der leider Gottes fast keine Menschen mehr der Kirche angehören, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass der Heilige Geist das Seine dazu tun wird. Und vielleicht ist jetzt gerade diese inhaltliche Lehre nach 10 Jahren Luther-Thema der richtige Zeitpunkt, um hinter allen klugen Überlegungen und strategischen Gedanken innerhalb der Kirche den Raum zu schaffen, dass Gott durch seinen Geist einen neuen Aufschwung, einen neuen Antrieb, vielleicht sogar einen neuen Anfang macht. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.